Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten.
Hallo Marc.
Hallo.
Wir sitzen hier gerade bei dir auf der Arbeit eigentlich, ne?
Ja, genau.
Im Freien im Kräutergarten in Bad Brückenau.
Ja, richtig. Das ist der Kräutergarten der Klinik von Wegbecker.
Malteser.
Genau.
Malteser Klinik.
Von Wegbecker.
Genau. Ja, genau, so rum. Und du bist hier Chefkoch.
Ja.
Oder sagt man das so?
Ja, Küchenleiter.
Küchenleiter, ja. Okay. Aber darum soll es nur so am Rande gehen, sondern es soll eher so um deinen Weg gehen, weil der ist spannend. Wir haben gerade im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Der ist so ein bisschen zickzack, also geografisch zickzackförmig.
Durchaus, ja.
Du kommst eigentlich aus Bad Arolsen, das ist in Hessen.
Ja.
Und bist dann nach dem Abi, was hast du nach dem Abi gemacht?
Ich habe nach dem Abi Zivildienst gemacht.
Stimmt, und dann bist du ins Kloster.
Genau, richtig, ja. Bin ich in die Lüneburger Heide in ein buddhistisches Kloster gegangen, tibetisch-buddhistisch.
Lüneburger Heide ist oben im Norden, ne?
Ja, so in der Nähe von Soltau-Freilingen-Bostel, wenn ihr das was sagt. Ja, das ist also, ja, ist so, Gott, zwischen Hannover und Bremen irgendwo.
Okay. Nur kurzer Einschub, uns wird der Norden öfters jetzt begleiten, ne? Also wenn wir so deinen Lebenslauf so ein bisschen durchgehen.
Ja.
Hast du irgendeine Verbindung zum Norden?
Nee, das war eigentlich mehr zufällig.
Okay, spannend. Gut, dann du warst quasi in dem Kloster.
Ja.
Und was hast du da gemacht?
Ja, also ich hatte mich vorher lange schon mit buddhistischer Philosophie beschäftigt und habe einfach gedacht, ich probiere das mal aus, da hinzugehen, da zu leben in dieser Gemeinschaft und habe sozusagen ein Noviziat gemacht, also als Novizmönch gelebt.
Das ist Mönchenausbildung?
Sozusagen, ja.
Okay. Ich bin Pfarrerssohn.
Okay.
Von Geburt an quasi. Aber ich habe auch einen Bezug zur Religion, aber ich kenne mich da so gar nicht aus. Gut, und dann bist du nach Würzburg gekommen.
Richtig.
Also von Norddeutschland, mehr in den Süden.
Ja.
Und hast da an der Uni studiert.
Genau, dann habe ich in Würzburg Sonderpädagogik studiert, geistig Behindertenpädagogik. Und mit dem Ziel ursprünglich, Lehrer an einer Schule für geistig behinderte Kinder zu werden.
Kam das so ein bisschen von deinem sozialen Jahr?
Ja, richtig. Während dem Zivildienst habe ich das gemacht, habe ich mit Kindern zusammengearbeitet, 13 Monate lang damals noch. Und das war einfach eine super Arbeit, war echt schönes Erlebnis. Und ich glaube, damals habe ich die Kinder, die ich da getroffen habe, das waren so ziemlich die ehrlichsten Menschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin. Also, ja.
Ich habe bei einem Verein mal 1-2 Jahre gearbeitet als Betreuer, gemeinsam leben, gemeinsam lernen. Und da habe ich einen Autisten quasi einmal die Woche besucht und mit dem quasi, was haben wir gemacht? Wir sind durch die Gegend spaziert und haben uns ein bisschen. Er konnte jetzt nicht mit mir richtig kommunizieren, also reden ging nicht, aber er hatte so ein Schreibbrett und hat dann da irgendwie mit mir so kommuniziert.
Ja.
Es sind schon sehr prägende Momente.
Das auf jeden Fall. Und wie ich gesagt habe, also die Kinder haben nie ihre Gefühle versteckt. Die waren immer wirklich, das, was sie gedacht haben, haben sie gesagt. Und das war richtig gut. War eine schöne Erfahrung.
Glaube ich, ja. Spannend. Aber du bist ja dann von der Sonderpädagogik, was du in Würzburg studiert hast, bist du dann zum Kochen gekommen.
Ja, das Kochen war eigentlich schon immer meine Leidenschaft. Und irgendwann habe ich gemerkt, Sonderpädagogik, ja, das liegt mir schon am Herzen. Es ist schon was echt Spannendes, hätte ich auch gerne gemacht, aber das ganze Leben damit verbringen, beruflich, wollte ich dann doch nicht. Und dann hat es mich doch eben in Richtung Kochen verschlagen. Und ich habe lange auch gesucht. Ich war damals Vegetarier und wollte keine normale Kochausbildung machen. Ich habe ein Restaurant oder ein Hotel gesucht, wo ich eine Ausbildung als vegetarischer Koch machen konnte. Das geht in Deutschland eigentlich gar nicht, immer noch nicht. Und habe aber dann zumindest ein Hotel an der Ostsee gefunden, das eben vegetarisches Hotel war, wo ich dann die normale Ausbildung insofern gemacht habe. Ich habe halt da in dem vegetarischen Hotel gearbeitet, habe aber dann Berufsschule und so weiter und Praktika in anderen Häusern gemacht. Das ist halt so vorgeschrieben nach den Lehrplänen und habe ich dann so gemacht, ja.
Da, das ist dann quasi der erste oder der zweite Zickzackbogen, ne, von Bad Arolsen. Waren wir ja schon mal kurz oben im Norden, dann sind wir mal kurz runtergekommen, wieder nach Würzburg.
Ja.
Und jetzt wieder oben quasi.
Richtig.
Dann bist du über mehrere Stationen, was ja relativ normal ist als Koch, dann so durch Deutschland gereist.
Ja.
Und immer auch vegetarischen Restaurants oder biologisch verarbeitenden Restaurants?
Ja, es waren die ersten waren vegetarisch, da, also nach der Ausbildung direkt, da ging es eben wieder nach Süden, da war ich in Marktheidenfeld, dann ist auch so in der Nähe von Würzburg. Ging es wieder Richtung Norden, Richtung Wilhelmshaven, über Kassel. Und das waren nicht alles vegetarische Häuser, aber alles so auf jeden Fall im Bereich Bio und ökologische Produkte, ökologische Landwirtschaft und so weiter. Und das war immer das, was mir auch wichtig war.
Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, was unterscheidet das vegetarische Kochen oder das biologische Kochen von dem, sagt man dann, wie in der Landwirtschaft dann konventionellen Kochen?
Ja.
Also wir hatten ja in der Folge vor dir, war die Lisa Müller.
Ja.
Die hat ja quasi sich selbst ernährt mit der Jagd, also Wildjagd, mit dem Genusskörble, wo sie quasi regionales Obst, ja auch aus einem Inklusionsprojekt heraus, da kommt ein bisschen Überschneidung zur sozialen Arbeit bei dir, heraus erzeugt. Was unterscheidet da? Was ist da die Besonderheit? Auf was muss man achten, wenn ich jetzt vielleicht auch selber vegetarisch kochen möchte?
Also eine Besonderheit ist auf jeden Fall, dass man natürlich erstmal nicht so die Zutaten alle so bekommt, wie man das konventionell natürlich. Man geht einfach irgendwo hin und kriegt alle Zutaten ganz easy. Das funktioniert jetzt schon viel besser, aber zum Beispiel, als ich die Ausbildung gemacht habe, da war das noch viel schwieriger.
Wann war das so zeitlich?
Also das war Anfang 2000, 2001, sowas um den.
Okay. Erkennst du jetzt über die Zeit hinweg, du bist ja auch relativ nah dran, schon einen Trend hin zu mehr biologischer Erzeugung, nachhaltiger Erzeugung?
Ja, auf jeden Fall.
Und ist es, würdest du einen wirklich nachhaltigen Trend oder ist es eher so Greenwashing?
Nee, ich glaube schon, dass es eine Entwicklung ist, die wirklich auch nachhaltiger ist und witzigerweise, gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es irgendwie nochmal intensiver geworden, gerade so diese Orientierung an regionalen Produkten und das Interesse eben auch an gesünderer Ernährung, das merkt man schon, dass das nochmal gewachsen ist.
Ich bin jetzt kein Virologe, auch wenn ich die relativ oft in den Abendshows gesehen habe. Aber das ist ja tatsächlich aus der aus einem Red Markets heißen ja, ne? Ist das Virus quasi entstanden, das ja auch mit der Nahrung zu tun hat. Also das Essverhalten der Menschen hat quasi dafür gesorgt, dass irgendwelche Tiere, die normalerweise gar nicht so zusammengehören, auf einmal nebeneinander sitzen und dann quasi durch so eine Metamorphose, glaube ich. Also irgendwie diese Übertragung von Tier auf Mensch, dann das Virus ausgelöst und die Geschichte kennen wir.
Ja, es ist halt einiges aus dem Ruder gelaufen. Ne? Und
Okay, kleiner Einschub, da würde ich gerne, wenn wir dann so ein bisschen im Jahr 2020 quasi angekommen sind, würde ich da gerne noch mal auf ein paar Themen mit dir eingehen. Du bist dann Bodensee, dann warst du am Edersee oder war das nach deinem Auslandsaufenthalt?
Das war nach einem Auslandsaufenthalt. Also Bodensee, wenn wir da wieder zurückspringen. Ich war vorher mal wieder in Norddeutschland und bin dann aus Norddeutschland an den schönen Bodensee, hat es mich dann verschlagen. Weil da kam der Ruf von einem Freund und Kollegen, der auch in dem Bereich biologische Ernährung und Vollwerternährung tätig war. Und die hatten in ihrem Haus Gäste aus Istanbul Stammgäste, die einfach gerne jemanden mit nach Istanbul genommen hätten, um ihr Personal in Istanbul zu schulen. War halt eine relativ wohlhabende Familie.
Also die Gäste quasi haben das gewollt.
Genau.
Und hattet ihr irgendwie eine Zweigstelle dann irgendwie, oder wie muss man sich das vorstellen? Oder waren das einfach, die waren irgendwie mal zufällig da bei euch am Bodensee und dann haben sie gesagt, oh, das Essen und so, was hier so passiert, das gefällt uns, das würden wir gerne mitnehmen.
Ja.
So muss man sich das vorstellen?
Ja, so muss man sich vorstellen. Die waren, wie gesagt, die waren nicht das erste Mal da und denen hat das sehr gut gefallen. Und die haben dann versucht, jemanden zu finden aus dem eigenen Team, der für 6 Monate mit nach Istanbul geht. Hat sich aber niemand gefunden. Das war auch, damals war so gerade auch der Ruf der Türkei nicht besonders gut, ist er ja auch leider heute nicht. Und ich war damals auf der Suche nach was Neuem, da hat mich halt mein Freund angesprochen und hat gefragt, ob ich es gerne machen würde. Dann habe ich gesagt, ja, mach ich.
Was waren denn, wenn du dich für Wechsel zwischen den Küchen quasi oder den Arbeitgebern entschieden hast, so die Gründe, warum du das gemacht hast? Also was hat dich da so angetrieben? War es die Region, war es das Umfeld, war es das Handwerk, waren es die Menschen?
Ich glaube, da spielt vieles zusammen. Für mich war immer interessant, was Neues kennenzulernen. Neue Herausforderungen, neue Menschen kennenlernen, neue Kulturen kennenlernen. Das fand ich schon immer faszinierend. Und da hat sich eigentlich wirklich gerade ja eine super Möglichkeit dann ergeben. So 6 Monate Istanbul einfach mal mitnehmen, war schon gut.
Familie ist ja dann quasi in der Türkei dazugekommen.
Richtig, Familie gab es damals noch nicht. Und da war ich unabhängig, konnte mir das quasi leisten und bin dann eben, wie gesagt, für 6 Monate nach Istanbul gegangen.
Und danach bist du, also du hast dann quasi 6 Monate, dabei hast du, kann man sich das wie ein höher qualifiziertes Au-pair vorstellen oder wie muss man?
Ja, theoretisch schon, ja, ich habe bei der Familie gelebt. Und wie das in der Türkei so üblich ist, hatte ich eine 6-Tage-Woche habe mich dann, wie gesagt, zum einen darum gekümmert, deren Personal zu schulen, aber auch selber natürlich gekocht, die Familie versorgt. Und ja, an meinem einen freien Tag in der Woche habe ich dann Istanbul erkundet.
Wie würdest du die Arbeit in der Küche beschreiben, wenn ich das so als Laie von außen wahrnehme? Ist es ein sehr direkter Ton, wenn man das so diplomatisch ausdrücken kann. Wie muss ich mir das vorstellen und wie würdest du die Arbeit zwischen Deutschland und der Türkei irgendwie beschreiben? Also gibt es da Unterschiede, gibt es da Gemeinsamkeiten?
Also sagen wir mal so, in der Küche ist es schon so, also in der klassischen Küche ist es schon so, dass oft ein relativ rauer Ton herrscht. Und es kommt natürlich, es kommt immer auf das Haus an, wo man ist, aber es gibt es auch durchaus, dass so diese Geschichten, dass dann mal Töpfe und Pfannen fliegen und sowas, das gibt es durchaus wirklich.
Woher kommt es? Also liegt es daran, dass irgendwie die Bestellungen auf Druck rauskommen müssen oder liegt es an dem Perfektionismus des Kochs, dass da irgendwie was sind da so die Treiber für den eher raueren Ton?
Ja, also es ist Im à la carte Bereich ist ein immenser Stress. Du musst halt wirklich einfach funktionieren. Die Bestellungen kommen rein, die laufen rein über den Bongdrucker, werden schön angepinnt vorne, der Küchenchef annonciert und es muss einfach alles tak 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 abgearbeitet werden. Und das ist schon eine enorme Stressschwelle, die da einfach da ist.
Und dann vor allem auf relativ engen Raum.
Ja. Und ja gut, dann kommt es natürlich auf den Charakter des Einzelnen an. Ne? Und wenn er dann, es gibt halt teilweise einfach Choleriker und wenn du dann so einen Küchenchef erwischt hast, dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Das ist, ich versuche es ein bisschen anders zu machen und ich denke, es gelingt mir auch ganz gut. Also wir sind eigentlich, versuchen das mehr als Team wirklich, als Teamwork zu die Arbeit zu erledigen. Das geht sowieso nicht anders.
Ich glaube, das dauert dann halt ein bisschen, also muss man ja in dieses Teambuilding dann auch investieren, ja. Dass du da irgendwie ein funktionierendes Team mit ordentlichen Abläufen halt auf die Beine stellst. Das ist halt eine Investition und ich glaube, wenn du mal ein bisschen durch die Gegend schreist, läuft halt schneller in die Richtung, als wenn du das irgendwie über Strukturen halt aufbaust.
Ja.
Wobei ich auch eher die die harmonische Art und Weise der Zusammenarbeit, glaube ich, bevorzugen würde oder auch bevorzuge jetzt aktuell in meinem jetzigen Job.
Ja, das ist einfach so. Es ist natürlich viel entspannter und schöner, wenn man so zusammenarbeiten kann. Es geht nicht immer. Natürlich muss man auch als Chef, als Vorgesetzter manchmal einfach auf den Tisch schauen. Das ist so, aber man muss das ja nicht so handhaben, dass man dann persönlich wird oder Leute beleidigt oder was weiß ich. Das muss ja nicht sein.
Ne? Und du kriegst auch ganz viel Kreativität dann einfach, wenn du den Kollegen und Mitarbeitern Spielraum gibst, was ja auch in der Küche sehr nützlich ist, wenn du überlegst, du musst, ich weiß nicht, wie oft, wenn ihr à la carte kocht, wie oft da die Karte gewechselt werden muss, aber trotzdem soll es ja nicht jeden Tag irgendwie Schnitzel mit Pommes geben, nee. Vor allem nicht in einem in einer Bio-Küche. Und dann irgendwann ist ja dein Fundus an Innovation, an Kochrezepten irgendwie ausgeschöpft, dann musst du ja gucken, wo das herkommt. Und dann ist, glaube ich, wenn da das aus den Mitarbeitern oder deinen Kollegen rausbrodelt, ja deutlich angenehmer. Und das passiert ja nur, wenn du denen die Freiräume dafür auch gibst.
Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und ja, wir handhaben das hier zum Beispiel auch so, dass wir haben keine wirklich starren Vorgaben. Wir haben halt gewisse Regeln, die eingehalten werden müssen, so von Mengen, die halt beachtet werden müssen in den Rezepturen. Aber jeder kann sich so ein bisschen austoben und ja, seiner Fantasie und ein bisschen freien Lauf lassen und das Ganze so ein bisschen so ausgestalten, wie er es gerne hätte. Wie gesagt, in einem gewissen Rahmen muss sich das alles bewegen, klar, aber Kreativität ist schon enorm wichtig.
Okay, und die 6 Monate in der Türkei, was hast du da so an Innovationen mitgenommen? Was hast du da so an Eindrücken mitgenommen? Das ist nämlich wichtig für später im Verlauf.
Ja, durchaus, ja. Die türkische Küche überhaupt, ja, orientalische Küche, aber auch speziell die türkische Küche, die osmanische Palastküche und so weiter, das ist echt beeindruckend, wenn man das vorher nicht kannte, was es da für Möglichkeiten gibt, wenn man allein bei den Vorspeisen, bei den Gewürzen und so weiter, das ist was, das kennt man ja hier so gar nicht bei uns. Wenn man dann zum Beispiel in Istanbul über den Gewürzbasar schlendert und da überall diese aufgetürmten Gewürze in diesen Flechtkörben und so weiter sieht, das ist einfach, ist schon faszinierend. Also,
wie groß ist der Basar? Wie muss man sich das vorstellen?
Oh Gott, wie groß ist der? Naja, also wenn du dir hier die Klinik so anguckst, ich denke, das ist schon über, ja doch, die gesamte Fläche der Klinik verteilt und in verwinkelten Gassen und Gässchen alles überdacht halt, ne, so alte Basargebäude, wie man das so aus Filmen kennt. Und ja, ganz viele kleine Händler und dann auch mal größere Stände und so. Und man wird garantiert irgendwo auch auf Deutsch angesprochen. Ob der wirklich Deutsch kann, der Händler, das ist dann eine andere Frage. Aber man wird halt in den verschiedensten Sprachen dann angesprochen. Die haben sich einfach darauf eingestellt, dass wahnsinnig viele Touristen halt da sind. Ne? Und
wird dann da viel verhandelt, auch bei Gewürzen?
Ja, ohne Feilschen geht's nicht. Also das
ist quasi ein Preis mit einkalkuliert.
Ja, man muss feilschen. Okay. Das ist einfach so, das ist Usus, das gehört dazu.
Spannend. Nochmal kurz auf die Größe zurückzugehen. Also man muss sich das quasi vorstellen wie die Größe einer Schule mit Schulhof.
Ja.
So normale Mittelschule, quasi Realschule,
würde ich sagen,
Gymnasium, ja. Sowas, so. Jetzt nichts Großes, nichts Kleines, aber mit, also was die Schule angeht, mit Schulhof und das Ganze quasi in einem schöneren Gebäude.
Ja, genau.
In einer schöneren Umgebung.
Ja.
Okay, also. weil die Hörer quasi nicht sehen, was wir gerade sehen.
Das ist wohl wahr, ja.
Okay. Kannst du mal die Küche beschreiben, also die orientalische Küche, was ist da anders? Und welche Rolle spielt Essen für die türkische oder die orientalische Kultur? Und welche Rolle spielt eigentlich Essen für die deutsche Kultur?
Also, wenn wir nochmal zu den Gewürzen und so weiter gehen, das ist also diese Vielfalt einfach, was man dann, was man hier einfach wirklich gar nicht so kennt. Einfach diese Gerüche, die Aromen und so, das ist einfach faszinierend. Und Essen ist in der Türkei wahnsinnig wichtig. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger, großer Bestandteil einfach des sozialen Lebens, ne? Und Familie spielt eine ganz andere Rolle in der Türkei. Und deswegen ist Essen immer so ein bisschen auch ja der Mittelpunkt natürlich des Familienlebens. Da kommen dann abends, kommen dann alle zusammen. Ist ja auch oft so, dass es Großfamilien sind, die zusammenleben. Und man trifft sich dann eben wirklich noch am Tisch und isst zusammen. Ja. Und das ist ja
auch
was.
Über mehrere Generationen? Also wie viele Generationen wohnen dann quasi oder leben da zusammen, die sich dann da treffen?
Das ist teilweise so 3-4 Generationen, die wirklich in einem Haus zusammenleben. Ne? Das ist gut, in Istanbul ist es teilweise ein bisschen anders, teilweise auch sehr unpersönlich geworden, aber in der türkischen Kultur an sich ist es schon so, dass wirklich die Familien auch zusammenleben noch. Und das ist schon auf der einen Seite sehr, sehr schön und spannend, auf der anderen Seite manchmal auch ein bisschen viel.
Okay, ja. Kann ich mir vorstellen, vor allem wenn du so den deutschen Umgang da.
Das sind schon echte Gegensätze, richtig.
Ja. Ich habe das in Spanien so ein bisschen kennengelernt. Da spielt Essen oder vor allem auch mit den Familien Essen auch eine zumindest habe ich so wahrgenommen, eine große Rolle. Und dann irgendwie die Oma kocht dann da, der Opa sitzt irgendwie dann da und unterhält sich und dann sitzen aber die Kinder auch noch, also die Enkelkinder quasi, mit am Tisch und spielen, aber auch irgendwie so ein bisschen und essen und was weiß ich. Und es ist immer irgendwie sehr viel Trubel und das ist, ich glaube, so einen Urlaub oder auch einen längeren Urlaub oder eine gewisse Zeit, das ist mega schön und mega spannend, aber irgendwann denke ich mir so, Philipp, okay, brauchst du jetzt mal wieder Ruhe.
Genau so ist es.
Das ist irgendwie, aber finde ich faszinierend, wie was so Prägungen dann auch aus der Jugend oder so machen, ne?
Ja, das stimmt.
Weil wenn du es nicht anders kennst, ist es halt so, ne?
Ja, natürlich. Das ist einfach normal. Und obwohl sich das natürlich auch in der modernen Türkei immer mehr ändert. Ne? Das ist aber so generell ist es wirklich immer noch so.
Warum ändert sich das in der durch die, also die moderne Türkei ist es?
Boah, Istanbul ist einfach eine echt verrückte Stadt. Also das ist ja riesengroß. Das kann man sich ja, gerade wenn man hier im beschaulichen Bad Brückenau sitzt, überhaupt nicht vorstellen. Offiziell hat die Stadt 13,5 oder fast 14 Millionen Einwohner, aber das trifft es längst nicht. Und die ganzen Menschen, die tagsüber dann auch noch zur Arbeit in die Stadt kommen, also da wird gemunkelt, dass es sich so um die 18 bis 19 Millionen Menschen dann in Istanbul tummeln, ja. Und das ist unvorstellbar eigentlich, ne?
Ja, ich weiß, Berlin hat 3-4 Millionen?
4 Millionen knapp, ja. Und das ist, wenn wir über deutsche Großstädte in der Türkei reden, dann ernt man nur ein Lächeln.
Also das ist, ja, kann ich mir bei den Maßstäben, kann ich mir das gut vorstellen. Warst du insgesamt dann 6 Monate in der Türkei oder warst du dann noch ein bisschen länger da?
Ich war das erste Mal 6 Monate da, dann bin ich wieder zurück an den Bodensee, hatte aber vorher schon an meinen freien Tagen so, ja, wie gesagt, immer Ausflüge gemacht und habe da schon meine Frau kennengelernt, meine jetzige Frau. Und bin dann aber nochmal zurück nach Deutschland und wieder in diese Klinik und da kam dann irgendwann nochmal der Ruf aus Istanbul von einer anderen Familie.
Also hat sich's rumgesprochen, dass das doch ganz gut ist, was da gekocht wurde.
Ja, das war auch wirklich durchaus so, dass in der Familie, wo ich da das erste Mal war, da sind dann auch ganz viele Dinnerpartys geschmissen worden, auch mit dieser Art Ernährung und waren immer viele, viele Freunde der Familie da und da die ja eben auch, ja, wie gesagt, etwas zu der Oberschicht einfach gehörten. Die hatten viele, viele Freunde eben auch aus anderen wirklich betuchten Familien und das hat sich dann rumgesprochen. Und aus einer dieser Familien kam dann eben auch der zweite Ruf irgendwann und das war die Vorstandsvorsitzende von einer der größten Holdings in der Türkei. Und da habe ich privat bei ihr zu Hause den Koch geschult und in der Holding habe ich im Management-Restaurant für 1 Monat ein spezielles Menü entwickelt und serviert.
Gibt es das da noch?
Das weiß ich nicht.
Okay. War spannend. Und wie war dann der zweite Aufenthalt in der Türkei? Auch wieder 6 Monate oder war das länger? Oder?
Nee, das war eigentlich natürlich erstmal kürzer angelegt. So für 1 Monat war das geplant, aber dann bin ich von ihr zu ihrer Cousine weitergereicht worden, von der Cousine zu einem Freund, von dem Freund zum nächsten Freund und das ging dann immer so weiter. Ich bin da geblieben.
Okay. Ja. Wie lange da?
Dann war ich insgesamt, 10 Jahre da.
Das heißt dann quasi, du kannst jetzt fließend Türkisch.
Ja.
Und das ist, finde ich spannend, wenn du von deiner Arbeit hier in Bad Brückenau quasi dann berichtest auf Instagram, dann machst du es auf 3 Sprachen. Auf Deutsch, dann schreibst du das Ganze nochmal auf Türkisch und auf Englisch.
Ja. Ja, man könnte ja meinen, ja, es ist immer so schön, dann benutzt man einfach Google und übersetzt sich, lässt sich das übersetzen, funktioniert aber nicht.
Ja, dann kommen da manchmal nicht Sachen raus, die da rauskommen sollen.
Nee, nicht wirklich. Und deswegen, ja, ich benutze schon Google, gebe ich zu, aber man muss das Ganze überarbeiten, sonst passt es nie.
Okay. Und also dann warst du insgesamt 10 Jahre in der Türkei, hast dann da auch da sind deine Kinder dann quasi auf die Welt gekommen?
Ja, sind beide in Istanbul geboren, ja.
Ah, okay. Und dann seid ihr mit wie vielen Jahren sind die Kinder oder seid ihr dann nach Deutschland gekommen? Und warum? Also
das war 2016. Viel über die politische Entwicklung in der Türkei brauche ich, glaube ich, nicht erzählen. Das hat ja jeder auch so ein bisschen mitgekriegt, so mit dem Putschversuch in der Türkei und wie sich...
Das war genau zu der Zeit oder
das
nach 2017 müsste das, oder?
2015. 2015 war das und
2017 war der Journalist, ne?
Genau. Und dieser Putschversuch, gut, will ich mich jetzt gar nicht wahnsinnig drüber auslassen.
Soll ja um dich gehen in der Folge.
Und naja, das und die auch wie sich einfach so die Politik entwickelt hat in der Türkei. Meine Frau war damals in der Opposition politisch tätig und wie dann zum Beispiel auch dann stand an, meine Tochter war 5,5, wäre also bald eingeschult geworden in der Türkei und dann haben wir für uns so überlegt, ob das wirklich das ist, was wir für unsere Familie und vor allem für die Kinder wollen und haben dann den Entschluss gefasst, nee, das passt für uns so nicht mehr. Wir fänden es besser, wenn die Kinder in Deutschland zur Schule gehen können. Gut, und dann ging das relativ schnell. Dann habe ich in Hanmünden, das ist zwischen Kassel und Göttingen, auch wieder ein bisschen mehr Richtung Norden.
Das ist aber dann wieder eher Hessen, ne? Also das ist dann quasi so...
Hanmünden ist das südlichste Niedersachsen so. Das ist
okay.
Das südlichste Zipfel von Niedersachsen.
Gut, aber fast, also Kassel ist ja...
ja, ist ein Katzensprung nach Kassel.
Ja, gut. Ja.
Und dann habe ich da in einem Bio-Hotel gearbeitet, als Küchenleiter. Hat aber nicht ganz so gepasst. Bin von da dann zum Edersee gekommen, was wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen haben.
Für alle Rhöner, das ist ein wunderschöner Stausee in Hessen, in der Nähe von Kassel, oder? Also ein bisschen zwischen Bad Hersfeld und Kassel.
Geht schon, ja, von Kassel, sagen wir mal, in welche Richtung grob, ja. Ist so ein bisschen nordwestlich von Kassel, ja.
War ein sehr schöner Stausee. Ja. Kann man gut campen und auch gut Fahrrad fahren. Also eine sehr, sehr schöne Ecke. Gibt das, auch guten Fisch.
Das stimmt, ja. Ja, und da habe ich da gearbeitet in einem Seminarhaus. Und war auch sehr spannend, war auch Bio-Küche, war vegetarische Küche und habe mich dann aber immer mal wieder auch umgeguckt, was es noch so für andere Möglichkeiten gibt. Und dann war irgendwann diese Stelle hier in Brückenau ausgeschrieben. Und wie es der Zufall so will, war einer der Dozenten bei einem Seminar in diesem Seminarhaus der Chefarzt der Klinik von Wegbecker. Und da diese Stelle gerade ausgeschrieben war, habe ich dann einfach nach dem Mittagessen ihn einfach mal angesprochen und gefragt, wie das denn so aussieht. Und ja, er hat das dann weitergeleitet und dann sind wir ins Gespräch gekommen und war gut. Ich denke, einen guten Monat später war ich dann hier.
Das ging schnell.
Ja.
Und wie ist der Plan so? Das ist 2017, 18, wann war das? Wann
das bist
du nach Bad Brückenau dann quasi gekommen?
Anfang 2018 bin ich hergekommen. Und Ende 2018 habe ich dann meine Familie nachgeholt. Die war noch in Hanmünden, weil die Kinder eben da zur Schule noch gegangen, beziehungsweise in den Kindergarten gegangen sind. Da wollte ich sie nicht rausreißen. Und dann bin ich halt gependelt. Nicht jeden Tag, am Wochenende bin ich dann halt nach Hause gefahren. Und dann, wie gesagt, Ende 2018 sind wir dann komplett hierher gezogen. Ja.
Und ist der Plan, hier zu bleiben erstmal, oder?
Ja, durchaus. Ich habe ja dann noch so ein paar andere Aktivitäten entwickelt in Brückenau.
Ich habe so mitgekriegt, also wird jetzt kurz wieder politisch, aber du engagierst dich auch politisch. Dann nur die kurze Frage, also ohne da jetzt weiter tief einzugehen, aber kommt es ein bisschen daraus, dass, was du mitgekriegt hast, was da in der Türkei passiert ist?
Also ich war schon immer politisch interessiert, hatte aber natürlich in der Türkei nicht die Möglichkeit, mich wirklich zu engagieren. Wobei zum Schluss, bevor wir die Türkei verlassen haben, hätte ich dann fast auch noch die Chance bekommen. Denn so ungefähr einen Monat bevor wir gegangen sind, habe ich noch die türkische Staatsbürgerschaft bekommen. Also ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft.
Aber normalerweise bekommst du die doppelte ja quasi, wenn du in Deutschland bist, mit türkischer Abstammung quasi. Ja. Also der Weg ist, glaube ich, eher ungewöhnlich. Also ohne, dass ich das jetzt allgemein ziehen würde, aber ist eher ungewöhnlich.
Ja, es ist ungewöhnlich. Ich hatte das Jahre vorher beantragt, weil es sehr kompliziert war, genau wie es hier in Deutschland auch ist für ausländische Mitbürger mit Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis und so weiter. Und wenn man den Job wechselt, immer wieder eine neue Arbeitserlaubnis und so weiter. Und deswegen hat man es irgendwann mal entschieden, meine Frau und ich, dass ich mich darum bewerbe. Da musste man halt erst sich drum kümmern, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft behält, weil normalerweise geht es nicht. Nach deutschem Recht gibt's das ja eigentlich nicht. Und gut, dann gab's dann irgendwann, habe ich die, es nennt sich so schön, Beibehaltungsurkunde vom Konsulat in Istanbul bekommen. Und dann konnte ich mich halt um die türkische Staatsbürgerschaft bewerben und wie gesagt, einen Monat bevor wir gegangen sind, hatte ich sie dann.
Okay. Aber die andere Sache, also neben der politischen, dem politischen Engagement, baust du dir ja hier auch gerade ein gutes Netzwerk aus regionalen Erzeugern auf und kombinierst das auch ziemlich spannend. Dein Honig quasi wird gepflegt, beziehungsweise auch bezogen von Marius Jordan, der auch hier schon im Podcast war. Und du kombinierst. Also was ich sehr, sehr spannend finde, ist, du kombinierst die Küchen, also die türkische mit der deutschen Küche und schaffst so irgendwie Gemeinsamkeiten.
Ja, richtig.
Also länderübergreifend mit regionalem Bezug.
Ja.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Also. Ja, es ist halt total spannend. Ne? Ich meine, jede Küche, jedes Land hat wahnsinnig tolle Rezepte einfach zu bieten. Und was dann nochmal spannender ist, ist das Ganze halt ins Vegetarische zu übersetzen. Und dann nochmal in Bio-Zutaten, das ist
einfach. Ich mach mal ein Beispiel, was ich jetzt gesehen habe. Dinkel-Vollkorn-Baklava.
Ja.
Also Vollkorn, kennt man das außerhalb von Deutschland? Eher nicht, oder?
Also in der Türkei ist es eigentlich, hat es so gut wie keine Rolle gespielt, bis ich gekommen bin.
Hast du es geschafft, die 14, 15, 18 Millionen Istanbuler zu...
ich denke nicht, dass ich sie wirklich überzeugt habe, aber so das ein oder andere, was ich dann so auf den Menüs eingebracht habe, das war schon so, dass sie gesagt haben, oh, wow, das ist doch gut. Also...
Kannst du mal das Dinkel-Vollkorn-Baklava beschreiben? Also Baklava ist ja ein sehr, sehr süßer, so ein Teilchen, kann man das beschreiben, oder?
Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz dünner Teig. Das ist so, wenn man es vergleichen will, wie ein Strudelteig, ein Filo-Teig, sagt man bei uns. Also ein ganz, ganz feiner, dünner Teig und in ganz vielen Schichten. Und in der Türkei normalerweise mit wahnsinnig viel Sirup das Ganze zubereitet. Und dann kommt dazwischen halt Walnüsse oder Pistazien gehackte. Und es sind halt immer so ein paar Teigschichten. Dann kommt da geklärte Butter drüber. Also das heißt geklärte Butter, sowas wie Ghee. Hast du vielleicht schon mal gehört? Das ist gut. Also es ist eine Butter, da wird komplett das Eiweiß runter abgeschäumt, weggenommen, dass man nur noch das reine Butterfett hat. Sowas wie Butterschmalz, wenn du so willst.
Okay, das sagt mir schon eher was.
Gut.
Ich bin eher so der praktische Koch.
Okay. Und also es ist wahnsinnig süß, es ist wahnsinnig viele Kalorien und es ist auch wahnsinnig lecker.
Und du kombinierst quasi das Beste aus allem.
Ja, wir haben halt hier versucht dann, dass das eben zum einen Dinkel, ist auch in der Rhön, gibt es viele Biobauern, die Dinkel anbauen.
Unbezahlte Werbung, der Dinkelreis vom Biohotel, nicht vom Biohotel Sturm, sondern vom Biohof Mai.
Ja, zum Beispiel. Gibt auch noch viele andere Produzenten.
Die kenne ich nicht.
Okay. Und wir mahlen dann unser Mehl selbst hier. Wir haben Getreidemühlen in der Küche und dann haben wir eben, wie gesagt, Dinkel-Vollkornmehl gemahlen. Dann gesüßt war das Ganze nicht mit einem Glukosesirup, wie in der Türkei üblich. Also original ist es auch kein Glukosesirup. Da wurde ein richtiger Sirup mit Zucker und Wasser und Zitrone gekocht. Aber heutzutage ist es oft Glukosesirup. Und wir haben das Ganze durch Honig ersetzt und haben dann eben mit gehackten Walnüssen und Pistazien auch wieder gearbeitet. Ja, ist eine schöne Sache, einfach mal zu gucken, was geht. Das ist natürlich nicht, man kann es nicht eins zu eins vergleichen.
Aber du kannst es ja kombinieren und du musst ja auch nicht die Welt in die andere Welt übertragen, sondern du kannst ja das Beste aus beiden nehmen und so einfach Schnittstellen bilden. Und darum geht's ja
richtig,
vor allem.
Richtig. Genau. Dass man einfach auch zeigen kann, was alles geht und wie man eben auch durch eigentlich relativ kleine Maßnahmen oder ja Kniffe, Tricks die Alltagsküche gesünder machen kann. Das ist einfach das, was wir versuchen.
Was ich jetzt ein bisschen auf einer höheren Ebene, also nicht auf der Ebene des Gerichts, sondern vielleicht tatsächlich auf dieser nationalen Ebene ziemlich spannend und toll finde, ist einfach dieses Verbindende zu schaffen. Aber so zu gucken, nicht was trennt uns und irgendwie Baklava muss genau so sein, sondern weil das halt irgendwie genau das Originalrezept aus der Türkei ist, sondern wie kann ich das quasi aus beiden Welten so zusammenbringen, dass wir eher Gemeinsamkeiten anstatt halt Unterschiede finden. Und das finde ich ziemlich spannend. Und das kannst du ja über das Essen ziemlich gut machen.
Definitiv, ja. Wir hatten dann zum Beispiel auch, du hast ja den Marius gerade angesprochen, es war ein Freund von Marius mit dabei, ist ein türkischer Imkerkollege. Der hat sich das hier mit angeschaut und an dem Tag, weil wir wussten, er kommt, haben wir eben dieses Baklava gemacht und er hat es gegessen und war echt beeindruckt. Also ja, und das ist schön, wenn man so einfach über so einfache Gesten, Schritte Verbindung schaffen kann. Ne? Das ist toll.
Was fällt dir spontan noch so an Rezepten ein, wo du Deutsche mit orientalischer oder türkischer Küche kombinierst, zubereitet aus regionalen Produkten?
Ach Gott, also wir kombinieren es jetzt nicht unbedingt, aber ich habe viele Gerichte, die ich aus dem Türkischen dann ins aus der normalen türkischen Küche ins Vegetarische übersetzt habe, die sind dann halt einfach auch mal auf dem Menü, dann haben wir aber genauso italienische Küche, asiatische Küche. Es ist wirklich einmal quer durch die Welt, wo uns die Anreize holen und eigentlich alles probieren. Aber was wir eben, wie du gesagt hast, ausprobieren oder versuchen, ist, dass wo es geht, regionale Produkte dafür einzusetzen und dass wir auch versuchen, direkt mit Bauern vor Ort zu kooperieren, direkt vom Produzenten die Zutaten zu bekommen, wo es geht, was nicht immer einfach ist, weil gerade was im Bereich Gemüse ist, ist sehr, sehr schwer hier in der Rhön die Zutaten zu finden, eigentlich unmöglich im Bio-Bereich. Es gibt einige wenige Gemüse, die du im Bio kriegen kannst, aber das ist schon sehr, sehr wenig. Und
vor allem auch, dass du in der Menge, die es jetzt für eine Küche in der Größe auch braucht, oder? Das ist ja, glaube ich, auch die Herausforderung.
Durchaus, ja. Wenn man alleine mal überlegt, ich meine, die Klinik ist eine Klinik für Heilfasten und Naturheilkunde, für gesunde Ernährung. Heilfasten, da denkt man, die kriegen sowieso nichts zu essen, wozu haben die überhaupt eine Küche? Aber ganz so ist es halt nicht. Und wir haben viele, viele Gäste, die eben auch wegen der gesunden Ernährung einfach kommen. Und nur mal als ein Beispiel, wir haben jeden Tag, werden bei uns in der Küche ungefähr 30 bis 40 Kilo Möhren verarbeitet.
Das ist ein bisschen was.
Ist schon ein bisschen was, naja, denke ich auch. Und Kartoffeln sind so ungefähr 25 bis 30 Kilo und dann kommen halt noch die ganzen anderen Gemüse dazu. Also da geht schon was durch so eine Küche.
Das kannst du aus dem kleinen Garten quasi nicht beziehen, ne? Da brauchst du andere, andere Produktionsgrößen.
Oder wenn man nochmal auf den Honig zurückkommen will, unsere Bienchen, die da oben ja am Hang stehen, jetzt nicht unsere Bienchen, aber die Bienen, die der Marius hier für uns aufgestellt hat, das ist so, dass das, was die Bienen da produzieren, das reicht noch lange nicht für das, was wir hier an Bedarf haben. Also selbst wenn die Bienen ein gutes Jahr hätten, oder wenn sie sie früher aufgestellt hätten, vielleicht schon, die sind erst im Juni hier eingezogen. Und wenn man dann wirklich unter Top-Bedingungen, dieses Jahr war nicht so gut für die Imker, wenn es ein Top-Jahr gewesen wäre, dann hätte man vielleicht annähernd die Hälfte von dem, was wir verbrauchen an Honig durch die Bienen. Das sind 12 Bienenvölker erzeugen.
12 Bienenvölker mal 40.000 pro Volk, ne?
Ja, genau.
So ungefähr war das, glaube ich.
Ja, wir haben das, ja, so, das ist so 35.000 bis 40.000, genau, bei starken Völkern. Und wir haben das immer so scherzhaft gesagt, das war jetzt in Corona, die Klinik war ja auch einige Zeit geschlossen. Und teilweise auch noch in Kurzarbeit. Und dann haben wir gesagt, ja, und jetzt im Juni ziehen 600.000 neue Mitarbeiter ein, die Vollzeit arbeiten. Ja.
Mares ist auch immer der größte oder einer der größten Arbeitgeber hier in der Region.
Das ist so, ja. Aber um nochmal auf die Mengen zurückzukommen, es ist dann so, dass wir, wenn die Klinik gut belegt ist, mit allem drum und dran haben wir einen Bedarf an Honig von ungefähr 1,2 Tonnen im Jahr.
Wow. Ja. Da bin ich mit meinen paar Gläsern ein ganzes Stück von weg.
Das denke ich.
Aber trotzdem schafft es ihr, das quasi schon möglichst viel dann regional zu beziehen und so dann zumindest auszugleichen, so gut es geht, oder?
Ja, richtig. Also da, wo es geht, versuchen wir es regional zu beziehen. Wir haben auch hier vor Ort einen Gemüsehändler, über den wir vieles Regionales beziehen können. Und und da, wo es geht, wo es bio und regional geht, da versuchen wir das eben auch zu kombinieren und von da dann eben direkt zu bekommen.
Die letzte Frage jetzt. Wo könnte ich mich inspirieren lassen von dir, wenn ich deine Kochrezepte ausprobieren wollen würde, wenn ich die Art deines Kochens mehr verfolgen wollen würde? Wie würde das gehen? Wo müsste ich da suchen?
Momentan müsstest du dich wahrscheinlich auf Instagram und Facebook erstmal orientieren, weil ich habe leider noch kein Kochbuch rausgebracht, keine Zeit dafür.
Aber steht das auf der To-Do-Liste?
Das steht auf der To-Do-Liste, weil auch viele unserer Gäste immer wieder danach fragen, dass sie gerne das, was sie eben bei uns im Restaurant kriegen, auch gerne zu Hause versuchen wollen umzusetzen. Und wir haben zwar Leerküchen hier im Haus, die unsere Diätassistenten und Ernährungswissenschaftler...
Einmal kurz runterwinken.
Ja. Und genau, eine unserer Gäste mit Hund.
Ja, sie hat gerade so interessiert hochgeschaut.
Ja.
Deswegen sorry für die Unterbrechung.
Ja.
Aber du warst bei den Leerküchen.
Ja, also die Leerküchen, da wird den Gästen schon gezeigt, wie man, sag ich mal, einfache Dinge in den Alltag integrieren kann. Aber das ist nicht das, was wir halt auf den Teller bringen. Und da würden wir schon gerne irgendwann mal wirklich, wenn es vielleicht auch erstmal nur eine Broschüre ist, damit anzufangen, ein paar Rezepte einfach wirklich in Broschüren oder Buchform irgendwann mal rausgeben. Das wäre schon so das eins der nächsten Ziele.
Klingt ziemlich spannend. Ich habe da nicht so den Überblick, aber aus dem Bauchgefühl würde ich heraus sagen, das gibt's nicht so häufig, dass du da so viele unterschiedlichen Küchen kombinierst mit regionaler Erzeugung dann auch noch. Also das sind ja mehrere Aspekte, die da irgendwie mit einfließen.
Ja, ich glaube schon, dass wir da allein ein Stellungsmerkmal würde ich nicht sagen, aber ich glaube,
dass ihr da schon mit herausstecht.
Ja, doch, denke ich schon, ja.
War das schon bevor du hergekommen bist?
Ja, also ich habe schon eigentlich spätestens seit ich aus der Türkei zurück bin, habe ich das immer versucht einfließen zu lassen, aber auch vorher in der Türkei dann aus anderen Küchen eben die Einflüsse mit eingearbeitet. Ja, aber hier nach meiner Rückkehr nach Deutschland auf jeden Fall ist es noch intensiver geworden, ja.
Spannend. Also ich müsste dir quasi auf Instagram und Facebook folgen und dir dann einfach eine Nachricht schicken, wie geht das Baklava-Rezept?
Ja, wenn du Glück hast, dann habe ich die Muße, dir das auch alles im Detail zu verraten. Also es ist halt so, ich erlebe das ja auch oft hier, wenn ich dann durchs Restaurant gehe und ich komme dann oft da nicht mehr raus, weil die Leute alle die Rezepte gerne wissen wollen. Oder neulich kam ich aus der Küche, ging zum Parkplatz hoch, stand gerade eine Walking-Gruppe bei den Dehnübungen und gab es gerade die Anweisung vom Trainer. Und eine Dame sagte dann, Sie sind doch der Küchenchef, können Sie mir das Rezept von dem Räuchertofu-Gemüseburger bitte gerade mal geben?
Ja, okay. erstmal inspirieren lassen auf Facebook und sozialen Druck aufbauen, dass das Kochbuch möglichst schnell geschrieben wird.
Ja, vielleicht hilft's. Okay.
Gut, aber trotzdem, vielen herzlichen Dank und super, super spannend. Und ansonsten, wenn man es mal ausprobieren will, einfach vorbeikommen.
Gerne.
Kann man ja essen.
Ja, also es ist kein öffentliches Restaurant, leider noch nicht. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwann nochmal hin. Jetzt natürlich sowieso gerade nicht zu Corona-Zeiten ist das ja alles ein bisschen schwieriger. Wir haben auch noch nicht die volle Auslastung und so weiter. Das geht ja alles noch nicht wegen Abstand und so weiter. Also momentan kommen nur die Hausgäste in den Genuss der Küche. Aber vielleicht ist da auch irgendwann nochmal was möglich, wer weiß.
Dann auf jeden Fall am Schirm haben.
Genau.
Dahin verfolgen. Ja. Super, vielen herzlichen Dank, Marc. Ist super spannend in einen ganz, ganz anderen Themenbereich mal hinein, aber trotzdem irgendwie ein sehr starker Bezug, trotz der Nord-Süd-Reisen, zur Region hier. Und eine tolle Geschichte. Danke dafür.
Ja, gerne. Und vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss, was natürlich auch noch so ein bisschen mit reinspielt. Das hast du ja vielleicht auch auf Instagram und Facebook gesehen. Ich bin so ein bisschen Hobby im Moment ist noch, dass wir eben auch versuchen, hier in Brückenau einen Regionalmarkt aufzubauen.
Ah, okay, sorry, da habe ich, da darfst du jetzt nochmal was zu erzählen.
Also das sind ein paar Leute, die sich da zusammengefunden haben und wir haben jetzt letzten Samstag das dritte Mal den Regionalmarkt gehabt und da versuchen wir eben auch wirklich, hier aus der Region interessante Produzenten zu finden und es waren jetzt beim letzten Mal 12 Stände schon, das war schon ganz gut für Brückenau, ist auch eine schöne Belebung einfach für die Innenstadt.
Kann man sich das wie so ein Dorfmarkt, Wochenmarkt vorstellen?
Oder? Ja, ist wie ein Wochenmarkt, so ein Bauernmarkt so in der Art, ne? Also es ist vom Biobauern über den Blumenhändler, über eine Keramikwerkstatt, Biometzger und so weiter und so fort sind ziemlich viele verschiedene interessante Leute da gewesen. Dann ein bisschen Rahmenprogramm für die Kinder. Außerhalb von Corona hatten wir es dann auch mit Musikprogramm. Dann ist das so, soll es eine Kommunikationsplattform sein, dass sich die Leute einfach treffen können, unterhalten können. Und das ist so einfach eine Geschichte sein, dass wieder Leben in die Stadt kommt. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
Da muss ich mich jetzt für entschuldigen. Da hätte ich vielleicht ein bisschen tiefer recherchieren müssen vorher, weil das ist ja genau die Idee auch des Podcasts, aufzuzeigen, was hier in der Region geht, eine Plattform, auch wenn sie eher audiovisuell ist, zu liefern. Und danke für den Impuls am Ende noch.
Ja, gerne.
Super, dann viel Erfolg dabei und einfach mal vorbeischauen beim Marc auf dem Wochenmarkt oder Regionalmarkt in Bad Brückenau.
Ja, gerne.
Ciao.
Ja, ciao.